Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 5. April. Heute mit den folgenden Themen: Lenins Reise in die russische Revolution. Im Zeitsprung blicken wir 100 Jahre zurück auf die berühmte Zugfahrt der Weltgeschichte von Zürich nach Petrograd. Dann, in Serbien gehen zurzeit Zehntausende von Menschen auf die Straße, um gegen die Wahl des neuen Präsidenten Aleksandar Vučić zu protestieren. Und wird Aleksandar Vučić zum neuen Erdogan? Unser Newsmann Michael Spahr hat Materialien zusammengetragen und zieht Vergleiche. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Guten Morgen, Michael Spahr. Welche Nachrichten hast du für uns auf Lager?
Ja, die erste Nachricht, die betrifft die Berner Jugendkultur. Mit der Tankere, dem neuen Jugendraum in Bern, soll es vorwärts gehen. Die stadträtliche Kommission für Soziales, Bildung und Kultur stimmt einstimmig einem Kredit von fast 2 Millionen Franken zu. Damit soll die ehemalige Sanitätspolizei neben dem Berner Waisenhausplatz zu einem Jugendraum umfunktioniert werden. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren sollen dann dort Party feiern können, aber auch Kurse und spezielle Veranstaltungen besuchen. Das städtische Jugendamt übernimmt vorerst die Trägerschaft. Jugendliche in der ganzen Schweiz haben heute erneut zu Demonstrationen gegen Sparmaßnahmen im Bildungsbereich aufgerufen. Radio SRF hat die Bildungsfinanzierung der letzten Jahre deshalb mal genauer unter die Lupe genommen. Tatsächlich gibt der Staat immer mehr aus für Bildung. Doch das Anliegen der Schüler und Schülerinnen, die demonstrieren, bleibt berechtigt, denn das Geld für Bildung wird auf immer mehr Institutionen verteilt. Unter dem Strich bleibt den einzelnen Schulen dann immer weniger. Wie wir vor zwei Wochen im Info berichtet haben, sind diese Demonstrationen auch eine Art Warnung an die Behörden, in Zukunft nicht mehr zu sparen bei der Bildung. Reporter ohne Grenzen Schweiz ist empört über ein Bundesstrafgerichtsurteil gegen einen Journalisten. Joël Boissard vom RTS wurde wegen Wahlbetrug verurteilt. Er muss eine Buße bezahlen, weil er vor 2 Jahren zweimal abgestimmt hat. Der Fall ist deshalb umstritten, weil es Boissard nicht darum ging, die Abstimmung zu fälschen, sondern weil er einen Missstand aufdecken wollte. Kurz vor der Wahl war er nämlich von Frankreich in die Schweiz umgezogen. Die Behörden hatten ihm das Stimmmaterial dann doppelt zugeschickt. Er informierte die Behörden, diese reagierten nicht. Dann berichtete Boissard auf RTS über den Fall. Schließlich büßten ihn die Behörden. Er zog das Urteil ans Bundesstrafgericht weiter, wo er jetzt verurteilt wurde. Die Organisation Reporter ohne Grenzen findet, das Bundesstrafgericht habe mit dem Urteil die Medienfreiheit beeinträchtigt. In Syrien kam es laut verschiedenen internationalen Medien gestern erneut zu einem Giftgasangriff und zum Beschuss eines Spitals, in dem die Opfer des Angriffs behandelt wurden. Hinter dem brutalen Angriff sollen die Regierungskräfte stecken, berichten Oppositionelle aus Syrien. Beim Angriff seien über 70 Menschen getötet worden. Die syrische Regierung wies die Vorwürfe zurück. Die mit ihr verbündete russische Luftwaffe, die offenbar den Angriff auf die Provinz Idlib flog, behauptet gar, sie hätte eine Chemiewaffenfabrik der Rebellen getroffen. Deshalb seien nun viele Menschen gestorben. Die UNO arbeitet im Moment an einer Resolution, die diesen Angriff verurteilt. Die internationalen Friedensverhandlungen, die zurzeit in Brüssel laufen, stocken. Wir kommen zum Wetter. Heute Nachmittag erwartet uns relativ sonniges Wetter, trotz wechselnder Bewölkung. Es wird höchstens 14 Grad warm. Morgen Donnerstag wird es wechselhaft, Sonne, Wolken und am Vormittag kann es vereinzelt regnen. Das Thermometer zeigt bis zu 11 Grad. Übermorgen Freitag wird es dann definitiv wieder sonnig und relativ warm, bei einer Höchsttemperatur von 16 Grad. auch am Wochenende ist mit sonnigem Wetter zu rechnen.
Rabe Info.
So klingt es im Moment in verschiedenen serbischen Städten. Tausende von Menschen demonstrieren. Der Grund: letzten Sonntag wurde Aleksandar Vučić zum neuen Präsidenten Serbiens gewählt. Bis anhin war er Regierungschef, nun wechselt er an die Staatsspitze. Früher war Aleksandar Vučić bekannt als Ultranationalist. Mittlerweile hat er seinen Kurs gewechselt und kämpft dafür, dass Serbien der EU beitritt. Viele Menschen befürchten, dass Vučić dem Präsidentenamt mehr Machtbefugnisse übertragen könnte, ähnlich wie dies Erdogan in der Türkei vorhat. Außerdem wird kritisiert, dass Vučić seine Hände nicht nur in Regierungsangelegenheiten im Spiel habe, sondern eben auch Einfluss nehme auf die Medien. Seit der Wahl von Aleksandar Vučić letzten Sonntag haben sich jeden Abend Tausende von Menschen getroffen, um gegen den neuen Präsidenten zu demonstrieren, und zwar nicht nur in der Hauptstadt Belgrad, sondern auch in kleineren serbischen Städten wie Niš oder Novi Sad. Katrin Hiss fragte bei einem Aktivisten nach Gründen, warum die Menschen auf die Straße gehen würden.
Because people think 50% of votes, but again it's 50% of the people who have the right to vote, so it's actually not whole population. But so when you compare it with this 55%, which he got, it's like 25% of the whole population.
Das Resultat betrug 50%, aber das sind nur 50% von den Menschen, welche überhaupt wählen durften. Das wären nur 25% der Stimmen von der gesamten Bevölkerung von Serbien. Ein anderes Problem ist, dass Vučić in den letzten Jahren sehr dominant wurde. Ähnlich wie Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei. Die ganze politische Macht konzentriert sich auf ihn. Erst war er Regierungschef, nun ist er Präsident. Es gibt keine Opposition mehr, die ihn herausfordern kann. Serbien wird langsam zu einem Einparteienstaat.
And there is no man who can challenge him. So actually, this is the system of one party.
The elections were on Sunday. What has happened?
Die Wahlen zum neuen Präsidenten in Serbien fanden am Sonntag statt. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
Yeah, okay. When we find out like the results, it was Sunday evening. So some individuals made this event on Facebook. So.
Am Sonntagabend, als die Resultate bekannt gegeben wurden, haben einige Menschen einen Protestaufruf gestartet über Facebook. Es gab eine Demonstration vor dem Parlamentsgebäude. Diese wuchs schnell an von einigen hundert Menschen auf über 10.000. Vor allem StudentInnen gingen auf die Straße, also Menschen jeglicher politischer Ausrichtung, von ganz links bis rechts. Es gibt keine Parteischilder oder offensichtliche Ideologien. Menschen demonstrieren als Bürgerinnen und Bürger. Wir kämpfen für faire demokratische Wahlen und gegen die Tatsache, dass nun ein einziger Mann die ganze Macht in seinen Händen hält.
We are just like citizens fighting for fair elections, democratic elections and for different political atmosphere and especially not letting one man to have a whole powers in his hand.
Seit Sonntag gehen die Menschen in ganz Serbien auf die Straße, um gegen Aleksandar Vučić zu demonstrieren. Die Medien scheinen diese Proteste zu ignorieren. Es war sehr schwierig, Artikel und Berichte dazu zu finden. Warum ist dies so? Warum erhalten die Demonstrationen in Serbien kaum Aufmerksamkeit?
Yeah, I mean, generally media are mostly controlled by Aleksandar Vučić. And his party, you have few news agencies, newspaper who are literally like his small propaganda machine, who is like.
Viele der Medien in Serbien sind vom jetzt gewählten Präsidenten Aleksandar Vučić kontrolliert. Es gibt viele Zeitungen, welche zu seinen Propagandamaschinen wurden. Medien, welche verrückte, falsche Sachen über jegliche Opposition schreiben. Aber nicht mal das nationale Fernsehen berichtet bis anhin über die Proteste. Wir versuchen nun deswegen, über soziale Medien Aufmerksamkeit zu bekommen.
Social networks to raise the awareness, especially media coverage.
Zehntausende Menschen, welche gegen die Wahlresultate protestieren. Sie selbst waren jeden Abend auf der Straße in Belgrad. Was fordern denn diese Demonstrierenden jetzt von der Politik?
Because again, we are all totally like different, like all these 10,000.
Alle 10,000 Menschen auf der Straße, all diese Studierenden, wir haben ganz verschiedene Hintergründe. Deswegen haben wir auch keine geeinten Forderungen. Wir wollen in erster Linie einfach unsere Stimme erheben. Schon in der Zeit von Tito oder Milosevic haben die jungen Menschen ihre Stimme erhoben gegen das System und gegen die Diktatur von einem Mann. Dagegen protestieren auch wir. Wir sind nicht zufrieden mit den Resultaten der Wahl.
Auch gestern Abend protestierten erneut Menschen in rund 20 serbischen Städten. Alleine in Belgrad waren es 15.000. Ein Augenzeugenvideo gibt es unter www.info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wir bleiben noch kurz beim Thema Vucic. Wie wir soeben gehört haben im Beitrag von Katrin Hiss, droht der serbische Präsident ein neuer Erdogan zu werden. In der Türkei wird zurzeit darüber abgestimmt, ob Präsident Erdogan mit mehr Macht ausgestattet werden soll. Michael Spahr, du hast zum Thema Türkei online ein Dossier angelegt. Welche Inhalte hast du denn in diesem Dossier für uns zusammengetragen?
Ich habe mal die Berichterstattung des Rabe Infos der letzten fast 10 Jahre angeschaut und eine ganze Berichtssammlung zusammengestellt, die zeigt, wie sich die Politik von Erdogan in der Türkei verändert hat. Gleichzeitig kommentieren wir in diesem Online-Artikel, wie sich das Land am Bosporus in den Jahren der Herrschaft Erdogans, also seit ungefähr 15 Jahren, verändert hat. Das heißt, wie Erdogan vom Demokraten immer mehr zum Diktator wurde.
Am Anfang machte Erdogan ja den Eindruck, er mache die Türkei zu einem demokratischeren Land. Also die Todesstrafe wurde abgeschafft, die Regierung nahm Friedensverhandlungen mit den kurdischen Rebellen und Rebellinnen auf. Jetzt weht plötzlich ein ganz anderer Wind. Durch die Volksabstimmung in 2 Wochen will sich Erdogan so viel Machtbefugnisse übertragen, dass er de facto zum Alleinherrscher über die Türkei wird.
Es macht tatsächlich den Anschein, dass es zu einem plötzlichen Sinneswandel bei Erdogan kam. Die Analyse jetzt eben gerade dieser Rabe-Berichterstattung der letzten Jahre zeigt, so plötzlich kam das nicht. Schon Ende der Nullerjahre begann Erdogan wieder gegen die kurdischen politischen Kräfte vorzugehen, insbesondere weil diese Kräfte immer stärker wurden und auch bei den Wahlen zulegen konnten.
Gibt es denn Erklärungen für diesen Sinneswandel?
Es gibt tatsächlich psychologische Erklärungen, die sich mit historischen Vorkommnissen, aber auch psychologischen Experimenten belegen lassen. Es scheint so zu sein, dass Menschen in Machtpositionen immer mehr den Bezug zur Realität verlieren und quasi zu neuen Menschen werden, wenn sie Macht haben. Die Macht verändert die Persönlichkeit. Sie muss das nicht tun, aber sie macht es eben sehr oft. Plötzlich ist jemand, der seinem Volk sehr nahe ist und von diesem Volk auch gewählt wurde, in einer Position, wo er mit der Zeit den Bezug zu diesem Volk verliert. Er oder sie beginnt es zu genießen, dass er oder sie einfach über alles entscheiden kann, ohne dass einem jemanden im Weg steht. Dann geht es ihm oder ihr eben dann nur noch um den Erhalt dieser Macht.
Ja, dafür gibt es ja auch andere aktuelle Beispiele. Der russische Präsident Wladimir Putin ist Erdogan ja sehr ähnlich, was Realitätsverlust und Machtverliebtheit anbelangt. Gibt es denn aber auch noch andere Gründe zu Erdogans Wandel?
Also der Vergleich Putin und Erdogan ist ein sehr gutes Beispiel, auch wenn sich die beiden in den letzten Jahren ein paar Mal auf den Kopf gegeben haben, wenigstens mit Worten, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen gefunden. Beide kommen ursprünglich aus armen Verhältnissen, wurden in der Kindheit, aber auch in ihrer Laufbahn immer wieder gedemütigt. Jetzt haben sie sich nach oben gekämpft und zeigen es denen, die sie einst gekränkt haben. Es gibt aber auch wirtschaftspolitische Erklärungen, auch da Parallelen zwischen Russland und der Türkei. Bevor Putin und Erdogan an die Macht kamen, ging es diesen Ländern sehr schlecht. Die neuen Machthaber mussten zuerst den Anschein erwecken, dass sie bereit waren für Reformen, auch für eine Demokratisierung. Dann, als es aufwärts ging, nahm ihre Macht zu, auch dank der Anerkennung des Stimmvolkes. Jetzt, wo es in beiden Fällen der Wirtschaft wieder schlecht geht, sind sie nicht mehr bereit für Öffnung und Reformen. Manche Leute sagen auch, jetzt kommt das wahre Ich von einem Putin und von Erdogan nach vorn. Ob es das wahre Ich ist oder eben die veränderte Persönlichkeit durch die Machtfülle, das lassen wir jetzt hier mal offen. Und die Reaktion, die ist eben deutlich, sie reformieren jetzt nicht mehr die Wirtschaft, sondern sie gehen mit brutaler Gewalt auf ihre Kritiker und Kritikerinnen los.
Herzlichen Dank, Michael Spahr, für deine Einschätzungen. Das Dossier zur Türkei gibt es ab sofort online unter www.rabe.ch und über die Abstimmung in der Türkei am 16. April halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.
Rabe Info.
Gleich richten wir hier den Blick ins Innere eines Eisenbahnwaggons, um über eine der berühmtesten Zugreisen der Zeitgeschichte zu berichten. Zuerst aber soll der Mann, welcher diese Zugreise angetreten hat, eine musikalische Widmung erhalten. Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin.
At the call of Comrade Lenin. There arose the partisan through the winter's cold and famine, from the fields and from the towns. At the call of Comrade Lenin, there arose the partisan. At the call of Comrade Lenin, there arose the partisan. Bhook sar di maut se ladkar gaon aur shahar se hokar comrade Lenin ke aahwan chale mukti se naadal comrade Lenin ke aahwan chale mukti se naadal bhook sar di maut se ladkar gaon aur shahar se hokar Comrade Lenin ke aahwan chale mukti se naadal Comrade Lenin ke aahwan chale mukti se naadal
They destroyed the White Guard forces and to hell the bandits they hurled and on Pacific Ocean the workers flag unfurled On Pacific Ocean, the workers flag and
pearl. Lekin narak ke dwar se bhari, dushman ke har daste, Sarshan sagar ke upar, chahraye lal jhande. Sarshan sagar ke upar, chahraye lal jhande. द्वार पे भारी दुश्मन के हर दस्ते दशान सदर के ऊपर फहराए लाल झंडे दशान सदर के ऊपर फहराए लाल झंडे
Rabe Info Zeitsprung.
Vor 100 Jahren, genauer am 9. April 1917, reiste Wladimir Iljitsch Uljanow von Zürich nach Petrograd. Der Mann, der als Lenin in die Geschichtsbücher einging, wollte zurück nach Russland, um mit seinen revolutionären Gefährten und Gefährtinnen die russische Revolution weiter voranzutreiben. Diese Zugreise des Wladimir Iljitsch Uljanow von Zürich nach Petrograd gehört zu den wohl berühmtesten Zugreisen der Weltgeschichte. Ursprünglich war Lenin in der Schweiz gelandet Unter anderem hat er ja auch in der Berner Länggasse gewohnt, weil er vor dem strengen Regime des russischen Zaren flüchten musste. Nächsten Sonntag gedenken die drei Osteuropa-Institute der Universitäten Bern, Zürich und Basel Lenins Zugreise, und zwar mit einem umfassenden Programm. Hier auf Rabe macht Wilmar All für uns einen Zeitsprung.
Es war das Jahr 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, als im russischen Zarenreich die Revolution ausbrach. Viele russische RevolutionärInnen waren damals im Schweizer Exil.
Die russischen Revolutionäre wurden im russischen Zarenreich massiv verfolgt. Also einerseits drohte ihnen Arbeitslager oder Verbannung. Viele befanden sich auch selber in den Gefängnissen im russischen Zarenreich. Und der einzige Weg, dieser Strafe zu entkommen, war die Flucht ins Ausland. Und da bot vor allem die Schweiz damals einen sicheren Hafen, um die russischen Revolutionäre bei sich aufzunehmen.
Als sich dann aber im Februar 1917 in Russland die Massen erhoben, Brot für alle forderten und nieder mit der Autokratie und der Zar anfangs März abdanken musste, wollten die RevolutionärInnen im Schweizer Exil so schnell wie möglich zurück nach Russland, so Julia Richers, Professorin am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Bern.
Die Idee der Rückkehr kam sofort nach dem Ausbruch der Februarrevolution, weil das war einerseits überraschend und auf der anderen Seite ging es nun darum, dass die russischen Revolutionäre so schnell wie möglich an dieser Revolution teilnehmen wollten und vor allem das Schicksal und die Zukunft ihres Landes mitgestalten wollten.
Weil der autokratische Herrscher war zwar weg, die Ziele der sozialistischen Revolution aber waren noch lange nicht erreicht. Lenin und seine GefährtInnen wollten die Februarrevolution radikalisieren, den Massen klarmachen, dass der Kampf noch lange nicht beendet sei.
Ja, die Ziele der Revolutionäre und Lenins Ziele waren vielfältig. Also es gibt ein ganzes Programm, die sogenannten April-Thesen. Im Wesentlichen ging es sicher, also einerseits die zarische Macht zu stürzen. Das wurde durch die Februarrevolution bereits vollzogen. Und in einem zweiten Schritt jetzt die bürgerliche Macht zu stürzen und ein sozialistisches Gesellschaftssystem aufzubauen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt war die Beendigung des Ersten Weltkrieges. In diesem Punkt unterschieden sich die russischen Revolutionäre von der provisorischen Regierung, die während der Februarrevolution eingerichtet wurde, die weiterhin den Krieg befürworteten. Ja, und ein weiterer Punkt war sicher die Umverteilung des Landes und endlich Brot und Nahrungsmittel für alle.
Um ihre Ziele umzusetzen, mussten sie also möglichst schnell zurück nach Russland. Das aber war nicht ganz einfach. Das Deutsche Reich war Feindesland und so mussten sie irgendeinen Weg finden, dieses Feindesland zu durchqueren.
Ja, das ist genau die Geschichte, wo der Zug von Zürich nach Petrograd interessant wird. Es gab ursprünglich Ideen, mit dem Flugzeug nach Russland zu kommen. Es gab Ideen, vielleicht doch über Frankreich oder England. Da widersetzten sich aber sowohl Frankreich wie England. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, nach Russland zu kommen, war durch das Kriegsgebiet Deutschlands. Und hier kommt jetzt die Schweiz ins Spiel. Es musste über Schweizer Politiker der Kontakt zu den Deutschen hergestellt werden.
Es war der bekannte Schweizer Sozialdemokrat Robert Grimm, der Kontakt aufnahm zu Bundesrat Arthur Hoffmann. Bundesbern war also maßgeblich daran beteiligt, den Zug mit den russischen RevolutionärInnen sicher durch Deutschland zu bringen. Nein, natürlich nicht, weil die Schweiz Interesse hatte an einer sozialistischen Revolution in Russland.
Die Schweizer Regierung hatte überhaupt kein Interesse an einer russischen Revolution. Man weiß von Bundesrat Hoffmann, dass er deutschaffin war, aber ihm ging es hauptsächlich auch darum, dass die Schweiz vielleicht daran beteiligt sein könnte an einer Ausarbeitung von Friedensverhandlungen. Also es ging um einen Separatfrieden zwischen Russland und Deutschland.
Dass sich die offiziell neutrale Schweiz hinter den Kulissen ins internationale Kriegsgeschehen einmischte, passte nicht allen, so Professorin Julia Richers. Als in Russland bekannt wurde, dass Robert Grimm mit deutschen Ministern und russischen RevolutionärInnen verhandelte, wurde er unverzüglich aus Russland ausgewiesen. Und auch in der Schweiz hatte die sogenannte Grimm-Hoffmann-Affäre weitreichende Konsequenzen. Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, Bundesrat Hoffmann trat zurück und Robert Grimm verlor seine Glaubwürdigkeit innerhalb der internationalen sozialistischen Bewegung.
Lenin und Grimm, das ist gut bekannt, mochten sich keineswegs. Das war auch nicht nur unterschiedlichen Persönlichkeiten geschuldet, sondern politisch waren ihre beiden Programme nicht vereinbar. Grimm sah im Massenstreik und dann später ja auch im Landesstreik ein nützliches Mittel, soziale Gerechtigkeit zu thematisieren. Lenin hingegen ging das zu wenig weit. Für ihn war klar, nur ein auf Klassenkampf basierter Bürgerkrieg kann eine sozialistische Gesellschaft herbeiführen. Und weil Lenin schon vermutete, dass Grimm nicht ganz nach den Wünschen der Bolschewiki agierte, wurde dann Robert Grimm auch ersetzt durch den weiteren Schweizer Sozialdemokraten Fritz Platten, dem Lenin sehr vertraute.
Fritz Platten war es dann auch, der die RevolutionärInnen begleitete auf der berühmten Zugreise von Zürich über Berlin an die Ostsee mit dem Schiff nach Schweden und von dort über den finnischen Teil von Russland bis nach Petrograd, dem heutigen St. Petersburg.
Der Zug selber wurde nicht publik gemacht, also natürlich in den engeren Kreisen der Sozialisten und auch der Schweizer Sozialdemokraten und Demokratinnen war dieser Zug am 9. April sehr bekannt. Also deshalb gibt es auch wirklich Schilderungen von großen Abschiedsszenen am Zürcher Hauptbahnhof. Diese Gruppe an Bolschewiki um Lenin herum wurde feierlich verabschiedet. Es gab auch kleinere Handgemenge von Leuten, die nicht einverstanden waren, dass dieser Zug losfährt. Aber insgesamt wurde auf einer öffentlichen Ebene dieser Zug komplett geheim gehalten.
Mit der Abfahrt von Lenin nach Russland endete seine Zeit hier in der Schweiz. Seine Spuren hat er nicht nur in Zürich, sondern auch in Bern hinterlassen, so Julia Richers.
In einer breiten Öffentlichkeit ist es kaum bekannt, dass gerade das Leng-Gas-Quartier die sogenannte russische Kolonie war. Also hier waren die ganzen russischen Studentinnen und Studenten angesiedelt. Die überwiegende Mehrzahl gehörten dem revolutionären oder sozialistischen Spektrum an. Es spiegelt sich auch tatsächlich in der Berner Tagespresse von damals wieder. Und es gibt auch eine weniger schöne Geschichte, dass nämlich auch der Berner Stadtanzeiger Werbung für Wohnungsmieten publizierte, in denen stand keine Russen. Also das heißt, in der Leng-Gas war das ein so übliches Bild, diese russischen Studentinnen und Studenten zu haben. Und manche sympathisierten mit ihnen und boten auch ihre Hilfe als sogenannte Schlummermütter, also die dann zum Beispiel alleinreisende Studentinnen aus Russland aufnahmen. Und anderen waren das definitiv zu viele.
Am 9. April 1917, vor fast genau 100 Jahren, verließ Lenin die Schweiz und reiste mit dem Zug nach Petrograd. Zurück in der Heimat haben er und Trotzki maßgeblich dazu beigetragen, dass bereits einige Monate später in Russland erneut die Revolution ausbrach. Beide spielten führende Rollen in der russischen Oktoberrevolution 1917. Doch das ist ein anderes Kapitel.
Lenins berühmte Zugreise von Zürich nach Petrograd wird in der Ausstellung ins Zentrum gerückt, die von den Osteuropa-Instituten der Universitäten Bern, Zürich und Basel organisiert wurde, und zwar am kommenden Sonntag, 9. April in Zürich. Das ganze Programm gibt es online unter www.revolution-1917.ch. Und außerdem zeigt das Landesmuseum in Zürich eine Ausstellung über die russische Revolution und dem Schweizer Anteil daran. Diese Ausstellung läuft bis Ende Juni.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 5. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag wie immer um 11. Unter anderem beleuchten wir die Autorenschaft von Wikipedia und fragen, warum diese fast ausschließlich männlich ist. Beiträge zu dieser Infosendung haben Michael Spahr, Katrin Hiss und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt zurück. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.